palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Saluti in die Runde. Neue Folgeserie Amore ist am Start. Oh, da war schon wieder ganz schön was los, ey, würde ich mal meinen wollen. Ich bin guter Dinge in diese Woche gestartet, kann ich dir sagen, Marius.
Ja?
Wie geht's dir?
Moin. Ach, moin. Ja, doch eigentlich. Das Wochenende war hart, aber das ist ja auch selbst gewähltes Leid sozusagen. Dass man dann am Montag schon direkt wieder arbeitet.
Was hast du gemacht?
Ich habe mir das Debüt von Tim Walter angeguckt.
Aha.
Ja.
Jetzt warte kurz.
Das Psychofußball in Kiel.
Psychofußball in Kiel und sie haben, wie haben sie gespielt?
1-1 gegen,
1-1
gegen die SVE, die magische.
Das ist natürlich aber ein Punkt, den man mitnimmt. Man
ja,
weiß
ja
nie, was der noch wert sein kann.
Eben.
So. Ja, Leute, ich kann gar nicht damit umgehen, mal wieder eine Woche zu starten mit einem Sieg im Rücken. Wer weiteren Schnack zu Bundesliga-Themen haben möchte, der kann reinhören bei Flugkopfball. Ich glaube, der ein oder andere Werderaner, Werderanerin sind ja auch hier in der Community. Da geht es vor allem um den SVW, den Ruhmreichen und die Kiezkicker, die Freibeuter der Liga, haben wir auch besprochen, wie sie vor den Augen Dietmar Hopps die TSG entzaubert haben. So, was haben wir sonst noch community-wise? Natürlich ein Folgenvorschlag von Francesco, dem ich direkt, also ich will ihn hier schon noch einmal aufgreifen, aber ich habe meinen Folgentitel eigentlich schon. Montagne Giallo Ruosso. Also Montagne Russe, was russisches Gebirge, also Achterbahnfahrt, Gala und Roma, verwandte Farben und so, finde ich nicht schlecht. Aber bei Spotify hat auch der liebe Kane Medio geschrieben, es sieht nach einer Folge Bodönlos 2 aus. Ich bin einfach für eigentlich Bodönlos, aber diesmal in Großbuchstaben.
Ja, ja, doch. Also ja. Ich finde das so ein bisschen quasi Kontinuität. Das ist ja auch, wenn man dann so für alle, die vielleicht auch mal eine Folge verpasst haben, so die gucken dann da in die Playlist rein und sehen, guck mal, das bezieht sich aufeinander. Da wird doch dann, das ist ja wie bei so einer, wie weiß ich, so bei den Sopranos oder so, wenn da mal eine Folge genauso heißt wie davor. Ich weiß nicht, ob die Folgentitel haben bei den Sopranos, aber.
Ich weiß gerade auch nicht mehr, aber ich glaube schon, ich glaube schon. Außerdem kam von Stevie bei Spotify ganz viel Liebe an euch, aber diesmal leider sehr viele Mausgeräusche in der Tonspur.
Das kann ja...
Äußern Sie sich.
Ich weiß von nichts. Entschuldige bitte. Ich werde es versuchen, diese Woche auf einem Minimum zu halten.
Aber da sind wir natürlich voll für offen. Gibt ja immer so Sachen, ne? Die Leute triggern. Eine Zeit lang habe ich das immer alles einzeln noch rausgeschnitten. Manche Leute interessiert das überhaupt nicht. Aber Stevie anscheinend ist es aufgefallen. Ja. Und dann wollen wir natürlich auch da ein wenig entgegenkommen.
Ich frage mich, ob man, wenn ich auf Mute drücke, ob man den Mausklick dann auch hört.
Den hört man tatsächlich manchmal auch, ja.
Okay.
Und wenn ich den dann nicht rausmache, also im besten Fall auch nicht auf Mute drücken, sondern einfach die Schnauze halten, wenn ich rede.
Alles klar, Chef.
So, dann habe ich hier noch was. Vielleicht bauen wir das beim Interpart ein. Komm, das bauen wir beim Interpart ein, lassen wir aber nicht fallen. Erinnere mich gleich dran, dass da auch noch was da ist. Wir wollen diese Woche aber, das ist ein guter Anlass, mal wieder kurz in die Serie B runtergucken, denn da gab es ein bisschen was Emotionales bei Delfino Pescara. Erzähl doch mal.
den zweiten Sieg im dritten Spiel und man robbt sich so langsam, aber sicher, die sind ja ganz weit abgeschlagen gewesen schon, wieder an die, zumindest an die Play-Out-Plätze an, sind zwar immer noch Letzter, aber jetzt 21 Zähler und das dank unter anderem eines Treffers von Lorenzo Insigne beim Sieg gegen, immerhin gegen Palermo.
Hm. Die haben sogar geführt, ne? Poyan Palo hatte getroffen, meine ich, mal wieder. Mhm. So. Ich hatte so ein 1,50 Highlight-Reel-Zusammenschnitt von Insigne gesehen. Sagen wir so, der hat in der ersten Halbzeit auch einiges versucht, da hier den einen Beinschuss, da den anderen und dann auch so eins so, okay, und jetzt versuchst du ihn wie in guten alten Zeiten aus 20 Metern oben in den Knick zu setzen und der geht, okay. Und so ein paar Spieler hatten da auch so, ja, erhobene Hände, aber ich meine, er hat es dann doch noch genetzt.
Ja, gut, ich meine, der war ja ein
euphorischer Jubel.
Ja, war ja ein halbes Jahr raus, also da muss man sich ja auch erstmal wieder eingrooven und wenn er noch 5, 6, 7 bis zum Saisonende macht, dann hat sich das, glaube ich, so oder so schon gelohnt.
Für Palermo auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Ich glaube, da oben ist aber immer trotzdem alles noch relativ eng beieinander, ne? Mhm.
Venezia ist Tabellenführer, die haben auch nur unentschieden in Südtirol gespielt. Vor Monza. Und dann sind...
Naja. Und 3 dahinter Frosinone. Ja. Palermo jetzt schon 6 hinter den direkten Aufstiegplätzen.
Ja.
Samp ist wieder abgerutscht, wa?
Wir sind aber immer noch auf den Nicht-Abstiegsplätzen, aber zu Hause 0-2 gegen den Vorletzten aus Bari muss, glaube ich, nicht sein.
Was ist eigentlich mit Bari passiert?
Die sind nach dem, war doch mal fast Aufstieg und...
Das war doch letzte Saison, oder nicht?
War das letzte Saison? Mein kurzer Gedächtnis ist so blind.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall ist doch. Häufiger so, dass dann auf so eine Saison, wenn und dann klappt es nicht und dann rutscht man irgendwie danach wieder ab. Hatte ich ein bisschen das Gefühl bei denen.
Also nee, letzte Saison ist die 9. geworden. Ja. War das Jahr davor? Mhm. Na, whatever. Wild. Naja, wie auch immer.
Sollen auf jeden Fall, wobei eigentlich auch egal, ne? Also so leichte Planung, das vielleicht im Herbst nochmal anzugehen, da unten sich hinzubewegen. Und naja, eigentlich egal, ob Serie C oder Serie B ist. Aber zweite Liga, den Bari-Fans wünschen wir den Abstieg natürlich nicht.
So ist es. Wie schaffe ich da jetzt den geschmeidigen Übergang zum Europapokal? Überhaupt nicht. Das hat Inter ja auch nicht hinbekommen. Ja,
was war die größere Schmach? Sampdoria verliert zu Hause gegen den Vorletzten oder?
Oder dieser erbärmliche Auftritt Inters gegen Bodø Glimt zu Hause. Wobei erbärmlicher als das Spiel an sich fand ich danach das Interview von Nicolò Barella.
Ja, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, Meisterschaft war eh immer das Ziel, bla bla bla. Ach so, wir haben hier, und dann tatsächlich aber auch, wir haben halt die ganze Zeit dominiert und dann, wir schenken denen die Tore nur durch individuelle Fehler. Ja, klar, was erlaube Akanji, hast du hier geschrieben. Passiert mal. Aber ansonsten viele Torschüsse, aber auch nicht so richtig zwingendes und wie Barella das in bester Kimmich-Manier, also er wird immer mehr für mich zum italienischen Kimmich, sich da schön redet und dann noch in diesem Post-Match-Interview, nachdem man 2 Spiele gegen Bodø verloren hat, also wirklich Chapeau, die haben, das habe ich ja auch schon mal gesagt, die sind mehr als Kunstrasen, geiler Matchplan, die hatten auch da diese Spielphasen, die sie hatten, wann sie mal gepresst haben, wann sie mal den tiefen Block gestellt haben, wann sie mal wieder versucht haben, schnell die Tiefe zu finden, sehr, sehr gut. Dennoch, ja, also ist das aus Intersicht fürs eigene Selbstverständnis peinlich.
Ja.
Und dann kommt Barella da noch auf die Idee zu sagen, ja, das passiert dann halt in der neuen Champions League, wenn da dann einmal kurz vor Schluss einen Elfmeter gegeben wird, der keiner ist. Wir erinnern uns, hat er schon auch recht, das gegen Liverpool und dann fehlt ein Punkt, um in die Top 8 zu kommen. Also, er hat da einen Punkt irgendwie, aber irgendwie auch nicht.
Nee, weil das also, muss man doch einkalkulieren.
Ja, genau. Und vor allem dann auf sozusagen nach 8 Gruppenspieltagen und einem Ausscheiden gegen Bode das dann hochzuholen, dass ihnen dieser eine Punkt gefehlt hat. Die hätten ja auch noch, also die haben, haben die jetzt 4 Spiele in Folge verloren in der Champions League?
Nee, ja. Nee, gegen Dortmund haben sie nicht verloren.
Das ist richtig.
Aber gegen Atletico und Arsenal und ja. Liverpool.
So. Nun gut. Und jetzt kommen wir wieder zu der einen Sache, die noch der liebe Claudio geschrieben hat bei Spotify. Der schreibt nämlich zur Behauptung, dass Kivo den gleichen Fehler wie Inzaghi macht. Habe ich so, also muss man noch mal reinhören, ich habe da Bezug genommen auf die erste Saison von Inzaghi. Im Übrigen, weil Claudio schreibt wieder, er schreibt selber zusammengefasst KI, Doppelpunkt. Claudio, ich lese trotzdem einfach weiter, das ist okay, jeder bemüht heutzutage KI, ein Kombi zu schreiben und dann die KI zu fragen. Naja, verstehe den Punkt, aber wir können das ja als Anlass, als Diskussion nehmen und wie gesagt, schreibt gerne so weiter und Meinung und so. KI hat geschrieben, Kivu rotiert tendenziell stärker, als Inzaghi es in der Vorsaison getan hat. Mhm. Kivu zeigt zumindest nach Medien- und Fanberichten eine bewusst flexiblere Auswahlpraxis mit häufigeren Startelfänderungen zwischen Wettbewerben und Partien. Inzaghi hingegen setzte überwiegend auf eine relativ konstante Elf während der Saison 2024-25. Als wir über diese Sache gesprochen haben, habe ich das erste Jahr von Inzaghi gemeint bei Inter. Wir erinnern uns, als der überhaupt nicht rotiert hatte und dann im März eingebrochen ist und die Meisterschaft verspielt hat. Mhm. Darauf hatte sich das bezogen. Und ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber da sind wir auch wieder beim Thema KI. Der zählt jetzt natürlich jede Startelf oder die KI zählt alle Startelfwechsel mit rein.
Okay.
Ich nehme mich an. Ich bin aber nach wie vor bei meiner These, dass Kivo gerade vor allem bestimmte Führungsspieler, auch Lautaro im Übrigen, sehr selten rausrotiert hat diese Saison, wenn er denn halbwegs fit war und auch oft über 60, 70 Minuten hat spielen lassen. Und wo auch immer das daran liegt, Club-WM, whatever, ich fand Inter wirkte tot. Sie wirken wirklich tot. Und nochmal, auch lieber Claudio, ich habe nicht den Vergleich Kivo-Inzaghi letzte diese Saison gemeint. Bei diesem Heranziehen, das zu wenig Rotation in bestimmten Momenten, meinte ich das allererste Jahr von Inter unter Inzaghi. Aber ja, wie gesagt, Strichliste habe ich nicht geführt, also einen komplett wissenschaftlichen Beweis möchte ich da auch nicht antreten und da auch keine These vor irgendeinem Gremium verteidigen müssen.
Ja, ich hatte schon, das Gefühl, dass da auch die Leute, die auch für die zweite Reihe sozusagen neu gekommen sind, die bekommen alle schon auch ihre Spielanteile. Aber, jetzt also, aber
langsam auch erst, ne? Die Luft hat eine Zeit lang gar nicht gespielt.
Ja, stimmt. Aber wir hatten uns, das war das im Hinspiel, wo er dann so weird rotiert hatte, dass Damian plötzlich gespielt hat.
Genau,
und, da hat er dann Barella spielt statt Zielinski den Spielmacher und so.
Ja.
Das war das.
Da hat er dann übertrieben. Mhm. Ja. Aber auch ehrlicherweise sind da auf der rechten Seite die auch erst alle gekommen, als Dumfries und so sich verletzt hatte.
Ja, fair.
Weil wir wissen auch noch, wir haben uns beide bei Comunio Damian geholt, als er auch noch fit war, keine Minute gesehen.
Stimmt.
Dieses Jahr.
Stimmt.
So. Wie auch immer, also wird, wenn du ein Jahresbuch, Gazetta, erstes Jahr Kivo machst, wird das ein Kapitel sein, dieses Ausscheiden gegen Bodø Glimt.
Natürlich.
Und kein schönes.
Ja. Da stimmt, ich wollte die Frage noch stellen und ich wollte eigentlich nicht damit darauf warten, wenn wir ein Jahr mit Thomas Hörner Kivo Revue passieren lassen an euch. Wenn man Meister wird, aber so ausscheidet, macht man dann mit dem Trainer weiter? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, also okay, die sind ja auch noch im Halbfinale der Coppa, ne?
Ja,
also okay. Wenn der jetzt mit dem Double aus der Saison rausgeht.
Ja, natürlich.
Verlängerst du auch den Vertrag mit Vincent Kompany, nachdem die sich zweimal von Atalanta haben herspielen lassen?
Fair enough. So.
Zu den Bergamaschi kommen wir aber gleich erst. Wir wollen noch ganz kurz mit allen Juventini nochmal das durcherleben, was wir da gegen Gala gesehen haben. Das war ein Auftritt, kann ich nur einen Hut vorziehen. Das war sehr, sehr gut. Schiri halt auch wieder bitterböse mit reingespielt. Also die rote Karte für Kelly, das ist halt...
Das ist so ein bisschen wie, da haben, weißt du, wo wir bei Bologna gegen Parma über Pobega diskutiert haben?
Mhm.
Ist so vergleichbar, oder? Halt so unglücklich, aber mit einem Stollen auf die Wade natürlich.
Ja, aber so, ich glaube, Pobega hat noch mehr Eigenanteil.
Ja, fair, ja.
Kelly macht ja gar nichts. Also der weiß ja nicht, wo er hinkommt.
Ja, stimmt. Keine Verletzung in Kauf genommen, ne?
Ja, und ja. Ich finde, das kannst du nicht mal als fahrlässig machen, weil er ist halt in der Luft. Wo soll er hin?
Mhm.
Er landet halt einfach.
Ja, stimmt.
Und ich dachte erst, die machen diesen Clou, weil du kannst ja die zweite, aktuell noch nicht die zweite gelbe einer gelb-roten, es ist ja egal, ob es dann rot kriegt oder gelb-rot. Ich dachte, sie machen jetzt diesen Clou, hey, schau dir das mal an, ob das nicht vielleicht eine rote Karte war. Dadurch hast du sozusagen das VAR-Protokoll getribbelt und kannst ihn an den Monitor holen.
Mhm.
Dann guckt er sich das an und sagt, oh, das war ja gar nichts, komm, ich nehme auch die gelbe Karte zurück. Aber dann gibt er ihm einfach glattrot. Junge, was ist los? Das ist so realitätsfremd. Irgendwann und in der...
Ja, und also es hat das hatte natürlich in der Verlängerung das Spiel gekillt zumindest.
Ja.
Weil und irgendwann ist dann die Luft halt irgendwie weg gewesen bei Juve, ne?
Allerdings, zum Zeitpunkt, bevor dann noch Gala die Tore gemacht hat, gab es eine Riesenmöglichkeit für Juve in der Verlängerung, wo sie es eigentlich super spielen und Cekrova, ich habe mich in den letzten Wochen schon oft genug das Maul über ihn zerrissen, schiebt den Ball da am Tor vorbei, wo ich mir denke, Alter, der muss rein.
Mhm.
Der muss rein. Ja.
Na, es war... Natürlich hast du es im Hinspiel verloren, so, keine Frage. Also die Mannschaft hat sich jetzt dann hier und dann ja auch jetzt am Wochenende wieder, sich zumindest so in die Herzen von Fans gespielt, die Kampf mögen, würde ich sagen.
Ja.
Also haben ja auch gut gespielt gegen Gala, so auf jeden Fall. Trotzdem im Nachhinein auch... Ja, auch nicht so das allerschönste Champions League Kapitel, glaube ich.
Aber Moral bewiesen.
Ja.
So. Dann hält in der Königsklasse tatsächlich noch, ich hätte es nach dem Hinspiel nicht mehr geglaubt, eine italienische Mannschaft die Fahne hoch und die kommt aus Bergamo. Und das Spielchen hat sich im Übrigen auch der liebe Friedrich angeguckt und er hat uns auch was eingeschickt.
Ciao ragazzi, Grüße aus Südtirol. Ich melde mich mit einem kurzen Spielbericht von Atalanta gegen Dortmund am Mittwochabend in der Champions League. Wir haben kurzfristig versucht, Tickets zu bekommen, wenn wir gesehen haben, dass eben Dortmund auswärts gegen Bergamo spielt. Hier von Südtirol aus ist das nicht so weit, sind ungefähr 3 Stunden mit dem Auto. Und wir haben uns dann eigentlich auch nicht einschreiben müssen bei irgendeinem Fanclub oder so, also mit der DEA-Card oder so, sondern wir haben einfach versucht, über den freien Verkauf die Tickets zu bekommen. Hat dann auch ganz gut geklappt. Ab dem 16. Februar, glaube ich, waren sie freigeschalten. Haben uns dann gleich mal Tickets besorgt für die Tribüne in der Mitte. Haben 60 Euro gekostet. Hatten eine gute Sicht eigentlich, waren nicht weit weg vom Spielfeld, ungefähr 5. Reihe. Ja, Spiel wäre sehr cool, Ergebnis kennen eh alle schon. Die Stimmung war eigentlich von Anfang an extrem gut, also auch nicht nur von den 2 Kurven, die ja in Bergamo inzwischen sind, auch von den Rängen kam richtig viel. Immer wieder haben die Leute auch mitgemacht, mitgeklatscht, mitgesungen. Bergamo ist sofort in Führung gegangen, hat eigentlich von mir aus gesehen die ersten 30, 35 Minuten das Spielgeschehen gut im Griff gehabt, auch gleich dann nachgelegt, 2-0. Dortmund hatte, ja, sie hatten immer wieder gute Phasen, aber so richtig gefährlich waren sie nicht in der ersten Hälfte. Man hat zwar die individuelle Qualität gesehen, also ein Gerassi und dann auch später Adeyemi. Das sind halt schon so Spieler, die Bergamo gerade nicht in den Reihen hat. Aber es war richtig ein cooles, intensives Spiel, immer hin und her. Fans waren voll dabei und es war eigentlich richtig schöner Champions League-Abend. Und ja, also der Spielverlauf war dann halt einfach ja, richtig cool. Einfach zuerst 3-0, dann 3-1, Dortmund wieder dran. Aber irgendwie so, alle haben sich schon auf Verlängerung eingestellt und dann kommt der Elfmeter, wo man am Anfang gar nicht so gecheckt hat im Stadion, ob es jetzt wirklich ein Elfmeter war. Aber ja, der Schlusspunkt mit dem Elfmeter, da explodiert das Stadion komplett. Ich schicke euch auch ein, zwei Videos mit, aber halt war wirklich krass, krasse Stimmung. Und auch wenn es nur 30.000 sind oder 25 in Bergamo, die gehen schon ganz schön mit. Eben typisch italienisch auch einfach. Also da wird ständig von den Rängen runter ordentlich Stimmung gemacht auch. War krass auch zu sehen. Also wir sind ja italienische Staatsbürger, wir hatten kein Problem, Tickets zu bekommen. Aber es waren nur wenige Dortmund-Fans. Und die meisten waren im Block, aber einige waren auch so verstreut auf der Tribüne und die hatten einen sehr unangenehmen Abend. Wir konnten tatsächlich auch mit beiden Mannschaften ganz gut was anfangen. Also ich habe ja auch durchaus Sympathien zu Dortmund, aber die musste man an dem Abend besser für sich behalten, weil das wäre nicht so angenehm gewesen. Da gab es schon die ein oder andere Bierdusche Richtung den ein, zwei Dortmund-Fans, die da im Block saßen. Ja, ansonsten wirklich cool. Bergamo immer schön. Kann man immer mal runterfahren. Kann ich nur empfehlen. Und ist auch tatsächlich nicht so schwierig, Tickets zu bekommen. Grüße und danke für die coole Sendung immer. Mario und Marius. Grüße, ciao.
Ja, vielen Dank. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich mal sagen. Und wollen wir noch ein bisschen nachtreten? Ich muss aber selber sagen, ich habe nach dem Hinspiel gesagt, das Ding ist durch und man muss ja auch, zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass ich finde, der BVB dieses Spiel eher verliert, als dass Atalanta es gewinnt.
Ja, das stimmt, aber also zumindest zu den defensiven Fehlern muss man ja einen Gegner auch irgendwie zwingen, ne?
Ja, okay, beim Elfmeter, wenn Kobel den auf die Tribüne knallt, dann ist das Spiel aus, ne?
Ja, ja. Aber dann ist Verlängerung, ne?
Dann ist Verlängerung. Ja. Ja.
Also ich finde, dass man, also im Vergleich, du hast das ja kritisiert nach dem Hinspiel, dass da gar nichts von Atalanta, wie Atalanta ist, zu sehen war. Und das war hier halt schon zu sehen. Und
ja, das stimmt.
Dadurch hat man eben die Schwächen des System Kovac aufgedeckt. Vielleicht.
Vielleicht, vielleicht. Na gut. Aber ich glaube, darüber wurde auch viel gesprochen und geredet. An dieser Stelle noch eine Anmerkung. Nein, der Kopf war nicht zu tief, meine lieben Freunde. Es gibt zwar dieses Ding, dass wenn der Kopf zu tief ist, dass es auch indirekten Freistoß geben kann, wegen gefährlichem Spiel. Also ohne Kontakt. Sobald im Übrigen ein Kontakt ist, ist es immer direkt. Das könnt ihr euch merken. Direkter Freistoß, immer alles mit einem Kontakt. Bei Handspiel etc. Indirekter Freistoß, sowas wie Abseits. Oder eben hohes Bein, das nicht den Gegner berührt, weil gefährliches Spiel, der Fachbegriff. Ausnahmen gibt es so Sachen wie bei versuchten Schlagen, versuchten Anspucken. Auch wenn du einen Gegner versuchst anzuspucken, gibt es danach einen direkten Freistoß an der Stelle, wo dein, jetzt hätte ich fast gesagt, Ejakulat.
Okay.
Wo die
der Clip.
Wo getroffen worden wäre. Ja. Ja, so, das zur Regelkunde und ja, also wenn der einen Flugkopfball unterhalb der Hüfte ansetzt, dann ist ein Kopf zu tief, aber nicht, wenn ein 1,90 Typ bisschen den Kopf nach unten nimmt. Bitteschön.
Was macht er auch? Also was macht Ben Zebaini da auch?
Das sieht tatsächlich für mich so aus wie Gedantel auf dem Bolzplatz und nicht mehr so richtig bei der Sache und wow. Ja. Und nein, das Blut spielt auch keine Rolle. Und ob er da kurz am Ball ist, der trifft, wenn dann Ball und Gesicht zeitgleich, das ist keine Diskussion, kein Hauch einer Diskussion. Naja, in der Europa League und der Conference League sind aber alle noch mit am Start. Die Roma war ja eh schon weitergekommen, Bologna, Brandenburg dann im Rückspiel auch noch mit 1-0 geschlagen und damit treffen jetzt leider beide direkt aufeinander.
Genau.
Ist es richtig so?
Ja, das ist korrekt.
Ja.
Es wäre die Bologna hatte die Wahl zwischen dem Sportclub aus Freiburg und der Roma. Und die Breisgauer spielen jetzt gegen. Habe ich schon wieder vergessen. Die anderen.
Ist auch egal.
Ja.
Die anderen. Ist ja auch kein Baden-Podcast hier.
Ja, dadurch immerhin eine italienische Mannschaft im Viertelfinale, ne?
So kann man es auch sehen.
Wenn jetzt Ladeas Chancen gegen die Super Bayern nicht komplett wegreden, so, also der Vollständigkeit halber, dass wir das auch nochmal klar erwähnt haben, gegen wen es jetzt geht. Aber ja, auch so wie sich die Fiorentina präsentiert hat, muss man sich darüber freuen, dass es wenigstens eine Garantie darüber gibt.
Die Fiorentina hat es tatsächlich nochmal spannend gemacht, ne? Das unfassbar, war wild.
Unfassbar.
Die hatten das Hinspiel 3-0 auswärts gewonnen und mussten dann gegen Jagiellonia tatsächlich zu Hause noch in die Verlängerung. Ich habe auch die Aufstellung angeguckt, das war schon massiv wild.
Ja, also er hat sicherlich ein bisschen gewechselt, aber jetzt auch nicht komplett irgendwie das Stammpersonal geschont. So, also Fagioli und Gosens und Kumuzo und so, die haben ja schon alle auch von Anfang an gespielt.
Stimmt, aber es waren noch ein paar ganz junge dabei und wenn dann so akzentuiert, so, ja, weiß ich nicht, nachher ist immer leicht reden, ne?
Mhm.
Aber es geht jetzt schon wieder gegen polnischen Gegner, wa?
Ja.
Sag uns doch mal kurz, gegen wen sie dann jetzt antreten.
Einfach, das wolltest du jetzt nicht sagen, ne?
Nein.
Rakow Częstochowa. Vielleicht.
Hey,
ja.
Also hätte ich nicht besser gemacht.
Meister von 2023. Nicht zu unterschätzen, glaube ich. Weiß ich.
Auch in der Extraklasse wird guter Fußball gespielt.
Mhm. Kann sich ja vielleicht einen Tipp bei Coach Costa und Udine abholen. Die spielen ja heute Abend noch.
Richtig, richtig. Ja, dann haben wir das Segment doch durch. Lass uns einmal kurz ein bisschen über das vergangene Serie A-Wochenende sprechen. Ein wenig ausführlicher, eventuell gerne über das Spitzenspiel, das tatsächlich auch eins war. Hat mich prächtig unterhalten. Ich habe irgendwann zu 30. eingeschaltet. Auch noch in der Halbzeit einen Highlight-Zusammenschnitt gesehen von der ein oder anderen ganz guten Roma-Chance, die am Schluss auch fast bei 3 Expected Goals war. Hat sie dann auch gemacht. Problem ist, Juve hat aus relativ viel weniger XG auch 3 Tore gemacht. Das erste von Wesley war ein schöner Treffer. Da haben sich auch alle gut für ihn gefreut, muss man sagen.
Mhm.
Das war noch vor der Pause.
Er unterstreicht, dass er vielleicht der beste Roma-Transfer der vergangenen...
Haben nicht alle so wahrhaben wollen zwischenzeitlich, oder?
Ja, ja. Also am Anfang braucht er ein bisschen, um reinzukommen, würde ich sagen. Aber mittlerweile unersetzbar.
Ist ja auch neue Umgebung. Da muss man dem Spieler ein bisschen Zeit geben. Chico Conceição, dem darf man keinen Platz geben, denn der hat einen guten Schuss. Und das zeigt er in der 47. Minute. Wie sind wir jetzt eigentlich in diesem Modus? Ja.
Ja, wo ist da die Abwehr? Bremer hat schon relativ viel Platz, um den da irgendwie vorzulegen. Und ja, das Tor ist natürlich top. Wird wohl, glaube ich, auch so Top 10 Goals Serie A diese Saison könnte seinen Platz da drin finden.
Glaube ich auch. Vor allem auch, weil man mit gut Dampf eingeschweißt wurde. Aber wiederum, das war in der 47. und das dauert nicht lange. Ein Dicker, hat er nicht letztens erst sein erstes Serie A-Tor gemacht?
Ja, wollte ich auch sagen. Er hat Blut geleckt.
Um eine nicht ganz so aufmerksam verteidigte Ecke. Und Dann kann er einschieben und dann wiederum nur 11 Minuten später das 3:1. Da dachte ich, jetzt kippt es aber extrem in Richtung Roma. Daniel Mahlen, schön ausgespielter Konter. Ich bin ja eigentlich Mattia Perin-Fan. Aber da legt er sich irgendwie ein bisschen arg komisch hin. Da sagte ihm, wo willst du denn drüber schießen? Ach, mach hier, ne?
Stimmt. Aber, ja, jemanden, der so gut in Form ist. Und da dachte ich...
Keine Anlaufzeit gebraucht.
Ja, da dachte ich, das ist der Transfer, den Juve mit Openda machen wollte.
Hm.
Und den sie nicht gemacht haben, denn der wird ja auch also von Kone da ideal eingesetzt.
Ja.
Kann seine Schnelligkeit ausspielen. Geiler Steilpass. Auch mit dem Spann, ne? Und ja, alles richtig gemacht.
Ja, also da auch teilweise echt große Lücken bei Juve, aber ich finde trotzdem, also bis dahin, weil wir sonst so oft über Schiedsrichter geschimpft haben, ne? Ich muss ein Kompliment an Sosa aussprechen, der da auch, das war echt, es gab mal so eine Sequenz, so, die ging immer 4 Minuten lang. Das war, glaube ich, sogar noch in der ersten Halbzeit, wo so innerhalb von 3-4 Minuten 5-6 so Aktionen drin waren, wo ich sagen würde, in manch anderem Spiel 6-mal Spielunterbrechung und er hat nichts gepfiffen. Er hat sie einfach holzen lassen und so teilweise ging auch so ein Raunen durchs Stadion, weil irgendwie jeder mit dem Pfiff gerechnet hat, aber er hat sie einfach zocken lassen und da war wirklich auch so diese Duelle Thuram, Kone, diese raumgreifenden Schritte, diese Physis, diese Dynamik im Mittelfeld. Ja. Hat Bock gemacht.
Mhm.
Und das muss man sagen, Juve ja auch ohne den gesperrten Locatelli.
Stimmt.
Finde ich, ist insofern nicht so krass aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass ab und an, wenn Luciano Spalletti in Großaufnahme gezeigt wurde, und auch ganz oft hat man es von hinten gesehen, man sieht ihn da in dem Mantel, während Gianpiero Gasperini aussieht wie so ein Erdkundelehrer, dieses Hemd unter dem Pullover, Ärmel hochgekrempelt und jetzt gucken wir uns nochmal alle die Grenzen von Anno Dazumal an, so. Richtige Lehrer-Vibes, Gasperini,
ja,
so ein bisschen.
Ja.
Rotweinnase kommt langsam auch. So.
Ja, Frontalunterricht, Fragen werden nicht zugelassen.
So. Wobei er ja auf den ersten Blick immer ganz nett aussieht.
Schon.
Aber der Schein trügt. Und Luciano Spalletti mit dem Mantel, diesen kleinen Augenbrauen, die sowas Mephistohaftes haben. Und dann war er ein paar Mal in Großaufnahme und sein Gesichtsausdruck und wie er in Richtung Spieler redet, war für mich so ein, ihr checkt das einfach nicht, oder? Er hatte so ein paar Situationen, wo er auch, da hat ihm irgendwas mit den Laufwegen nicht gepasst und es war dann irgendwann so ein, ihr checkt's wirklich nicht, oder? Ihr checkt das einfach nicht, was ich von euch will. Aber sie kommen mal wieder und das hast du vorhin schon gesagt, also Kämpferqualität. Boga in der 78. im Tor, wiederhole ich mich gerne. Guter Transfer.
Ja.
Gibt ihnen nochmal ein neues Element. Vor allem auch, weil, und das wurde auch in unserem Discord-Channel geschrieben, die Beobachtung habe sozusagen nicht nur ich exklusiv, Kenan Yildiz maximal überspielt. Überspielt. Jo, und dann in der 3. Minute der Nachspielzeit Federico Gatti, auch nach einer Standardsituation.
Wer?
Wer,
wenn nicht er, oder?
So, und die haben dann da auch die Roma ihre eigene Medizin kosten lassen. Sag ich auch mal, ja. Markus dann auch, der geschrieben hat, die Roma in Topspielen ist für mich spätestens jetzt ein Fall für einen Exorzisten. Mit normalen Dingen ist doch nicht mehr zu erklären, wie man trotz so einer Leistung und verdienter, 3:1 Führung, das Spiel nicht gewinnen kann. Gegen ein Juve mit 120 Minuten Europacup in den Beinen. Vielleicht sind wir einfach verflucht. Na, oder ihr verteidigt einfach auch Standards schlecht wie eure Gegner. Es ist doch also... Ist einfach, also einfach in Anführungszeichen. Wenn ich Fußballprofi wäre, aber das Tor darf halt so nicht fallen. Da bist du halt selber schuld.
Das stimmt natürlich. Dann wiederum hat Gasperini selbst gesagt, dass, ich weiß nicht, ob er sich das dann auch so auf Mentalität und Kopf und sowas bezieht, aber er meint, dass die ganze Saison schon häufig in den letzten Minuten die Roma nicht in der Lage ist, da noch dann in Situationen zu kommen, wo man ein Spiel nochmal umdrehen kann. Und das hat, dass das etwas ist, was zu Juve, Milan, Inter und Napoli fehlt. Und ja, man sagte, zu statisch verteidigt, wenn man aggressiv sein sollte. Jetzt habe ich geklickt, Entschuldigung.
Das finde ich aber spannend, weil lustigerweise habe ich genau über so ein Thema heute auch in dem St. Pauli Werder Podcast geredet. Und das ist ja wirklich was, und das finde ich cool, dass er selber auch anspricht. Es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen einen tiefen Block stellen und tief verteidigen oder das auch, aber du kannst trotzdem passiv sein. Mhm. Aber du kannst auch mit 10 Mann hinten stehen und aktiv verteidigen. Und das hat die Roma halt nicht gemacht. Du hast es auch bei dem Conceição-Tor gesagt. Also ja. Du kannst natürlich 10 Spieler um die Box stellen, aber wenn die 10 Spieler trotzdem keinen Gegnerdruck aufgeben, ist Busparken auch nicht so. Also das ist so, ich glaube, deswegen manchmal unterschätzen Leute auch diese Kunst des Busparkens. Das will schon, stimmt, wenn du einfach nur 10 Leute reinstellst, dann kannst du das auch knacken. Wenn die ballnahen Spieler dann aus der letzten Kette auch so rausstechen und Druck auf den ballführenden Spieler geben, du musst halt die Flanke verhindern. Oder du musst tatsächlich die Situation, in der die Flanke geschlagen wird, so ungemütlich gestalten, dass die Flanke nicht so gut kommen kann. So, und das ist das, was er wahrscheinlich auch damit meint.
Das stimmt, ja. Ich habe in die Statistik geguckt wegen so Tore und Gegentore in der Nachspielzeit. Und die Roma und Pisa sind tatsächlich die einzigen Teams in der Serie A, die selbst gar nicht getroffen haben in der Nachspielzeit. Hm. Juve und random Lazio sind da vorne mit 5. Dann haben Como hat 4. Und insgesamt so 10 Teams, wozu auch Inter Milan und Napoli gehören, haben 3-mal in der Nachspielzeit getroffen. Und Milan, Juve und Napoli haben noch kein einziges Tor kassiert in der Nachspielzeit. Die Roma mit 2 jetzt auch nicht mega viel, aber ist halt mehr als 0 und damit im Zweifelsfall irgendwie mal 4 bis 6 Punkte weg. So. Mhm. Inter, Como, Atalanta jeweils 1. Und wegen etwas haben, etwas nicht haben, was andere Top-Teams vielleicht haben. Die haben es nur, also die haben 10-mal zurückgelegen und dann auch nur 4 Punkte geholt. Also wenn man mal gegen die Roma führt, dann reicht das meistens.
Hast du auch parat, wie viele Punkte nach Führung die Roma vergeben hat?
Das kann ich auf jeden Fall gleich live googeln. Aber
und dann gibt es Mausklicke, ich werde sie überdecken dann.
Milan hat 14 Punkte geholt. Nach Rückstand noch. Juve 10, Napoli 9 und Inter gerät halt nur kaum in Rückstand. Ist dann bei 5 Malen haben sie dann auch 4-mal verloren, aber das ist halt auch mit Abstand der beste Wert in der Liga.
Ja.
So, jetzt gucke ich.
Marius klickt und macht und tut. Ansonsten kann ich allen sagen.
Punkte nach Führung wolltest du, ne? Ja.
Punkte, die sie nach Führung noch verspielt haben.
Ja.
Also ab Samstagmittag wahrscheinlich irgendwann in Milano?
Nee.
Nee?
18 ja? Führungen, 16 Siege bei der Roma.
Okay.
2-mal unentschieden. Das ist tatsächlich so dann wiederum Milan. Die haben 21-mal geführt und dann noch 5-mal unentschieden gespielt. Also da kann man der Gasperini-Truppe eigentlich nicht so viel vorwerfen.
Was wollte ich jetzt sagen? Achso, falls ihr am Wochenende auch in Milano seid, hit me up. Na, wobei, ich muss eigentlich wahrscheinlich voll viel arbeiten. Ich habe gedacht, ich könnte irgendwie noch so mich einmal in den Zug sneaken und Samstagabend schnell noch nach Bergamo fahren.
Hm. Aber wann reist ihr an?
Samstagmittag.
Ja, macht ihr vor Ort noch irgendwie, weiß nicht, Interviews und sowas?
Mal gucken, lasst euch überraschen.
Okay.
Ja. Naja.
Auf eine Pizza mit Carsten und Mario.
So.
Und Christian natürlich.
Ja. Friedrich hat auch liebe Grüße. Und das sage ich beim Christian persönlich, die lieben Grüße. Jetzt pflügen wir aber hier einmal schnell durch, würde ich sagen. Parma kann einfach nicht verlieren.
So sieht es
nämlich
aus. Nach
einem Traumtor von Florunzo. Und das Geile ist, er will ihn wirklich so, ne?
Ja, ja.
Trifft noch Oristanio in der 83. Das Spiel endet 1:1. Der Klassenerhalt, Marius, ist der jetzt schon in trockenen Tüchern.
Ich habe 35 Punkte gesagt letzte Woche, oder?
Richtig.
Da fehlen jetzt noch, jetzt fehlen noch zwei, glaube ich.
Okay, stabil.
Ja.
Und glaube ich, ja, Cagliari.
Ach komm, weißt du, die anderen haben auch alle verloren, ne? Außer ja. Pisa spielt noch gegen Bologna heute Abend.
Hm.
Aber die anderen haben alle verloren. Das reicht.
Ja, du hast recht.
Das reicht.
Lecce, trotz Führung durch Lasana Koulibaly, geht es mit 1:3 in Como dahin. Duvikas, Jesus Rodriguez und Marc-Oliver Kempf. Alle drei Tore noch vor der Pause. Das ist dann auch der Endstand. Como robbt sich ran an die Roma und Juventus, die sich ja, ihr habt gehört, gegenseitig die Punkte geklaut haben. Rest in Peace Hellas, hatte auch jemand geschrieben bei Spotify, und das bezieht sich natürlich, der Aaron war das, auf den Last-Second-Treffer von Big Romelu Lukaku. He's back, schießt die Neapolitaner zum Auswärtssieg in der 6. Minute der Nachspielzeit. Rasmus Højlund hatte ganz früh getroffen, ehe da Jean-Daniel Akpo Hellas zum Ausgleich gebracht hat.
Da ist der...
Echt gut gemacht. Mm. Echt gut gemacht.
Und aber du bist halt in der ersten und in der letzten Minute nicht wach. So, ne?
Ja. Ja. Und obwohl Napoli so viel Rückstand hat, haben sie das gefeiert wie die Meisterschaft. Also die Mannschaft lebt auf jeden Fall noch unter Antonio Conte. Und wir hatten mittags oder so noch überlegt, ob wir bei Comunio Romelu holen. Tja.
Jetzt ist er weg wahrscheinlich, ne?
Jo.
Na gut.
Inter mit einem sachlichen 2:0 gegen Genua. Hakan Calhanoglu ist zurück, hat einen Elfmeter verwandelt. Sachlich war das Tor allerdings von Federico Di Marco nicht nach einer ganz feinen Vorarbeit. Schaut euch das nochmal an, von Henrich Mkhitaryan. Ein ganz feiner Abschluss. Daniele De Rossi hat Di Marco oder das Tor, glaube ich, sogar... Irgendwie, wenn ich jetzt daneben liege, aber ich habe ein Zitat gelesen, in dem auch irgendwas mit Totti vorkam.
Oh.
Aber es ist auch so, wie er den über den linken Schlappen rutschen lässt, ist schon Federico Di Marco bester linker Wingback Europas.
Da werde ich nicht widersprechen. Was, nochmal einmal kurz den Bogen zurück nach Norwegen zu schlagen. Da haben sie ihm auch dann ganz, ganz viel den Ball gegeben. Und irgendwann wusste er aber auch, glaube ich, nicht mehr, was er damit anfangen soll.
Ja.
Einfach nur relativ blind dann in den Strafraum gespielt.
Ja, weil Barella auch, wirklich, Barella ist kein Spielmacher, muss man jetzt auch mal wieder sagen. Ja. Und das ist so einer, der dann auch, der ist mir schon das eine oder andere Mal aufgefallen. Okay, jetzt kriege ich Hate. Aber... Ich habe manchmal das Gefühl, dass Barella sich gerne versteckt.
Okay.
Und das ist ja eigentlich, ja, das ist ein bisschen natürlich zu, das ist Stammtisch und das ist ein bisschen drüber, weil der geht schon auch voran, aber sagen wir so, der kann viel besser vorangehen, wenn neben ihm noch einer, ein, zwei sind, die noch mehr vorangehen.
Ja, okay.
Weißt du, was ich meine?
Das ist so ein bisschen das alte Bonucci-Problem. Irgendwann mal gesagt wurde, er ist dann der beste Innenverteidiger der Welt, wenn Chiellini und Barzagli neben ihm stehen, sonst nicht.
Hm, ja. Jo. Dementorenfußball in Cremona, der mit 3 Punkten belohnt wird. Halleluja, wirklich. Milan ist, also... Da werde ich mir jetzt wieder am Wochenende den Kopf von Christian waschen lassen müssen. Aber da, dieser Allegri-Fußball, der killt mich komplett.
Mhm.
Und das ist auch, ja, also ich habe mich dann so ein bisschen tatsächlich in dem Fall drüber gefreut, weil wenn sie das Spiel dann nicht gewinnen, Pavlovic 89. und Leao und Konter in der 4. Minute der Nachspielzeit, Cremonese hat da echt gemacht, getan, etc. Vardy hat auch mal wieder gestartet. Aber wenn sie das dann nicht gewinnen, dann wäre ja so eigentlich, dann hättest du schon vor dem Derby Inter zur Meisterschaft gratulieren können.
Ja.
Jetzt ist es so, wenn Milan gewinnt, wären es noch 7 Punkte, glaube ich, oder? 7 Punkte, 10 Spiele.
Muss aber dann schon, also dann muss das Spiel auch schon arg das Selbstvertrauen anknacksen bei Inter, glaube ich.
Ja, aber kann ja passieren. Inter hat tatsächlich danach, ich meine, Inter hat jetzt dann auch noch, hat halt jetzt noch einmal Pokal, also kein Champions League nicht mehr, aber Inter hat auch noch den ein oder anderen nicht ganz so bequem Gegner, aber wie auch immer, aber dennoch ist, also Milan machen wir nächste Woche, ich sage diese Woche nichts mehr, rege mich unterdessen über die nächste Partie auf, was erlaube Pinamonti, ich habe ihn gerade übrigens vorhin zum Verkauf falsch geboten.
Ja, wie lange ist der gesperrt? Weiß man noch nicht, ne?
Weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht nachgeguckt. Viel ärgerlicher ist tatsächlich, dass Atalanta dann trotz mit Nachspielzeit fast 80 Minuten Überzahl bei Sassuolo verliert.
Das ist also im Kampf um die Champions League, muss nicht sein. Glaube ich, 9 Spiele in Folge hatten sie nicht verloren. Und da hört dann in so einem Spiel, ne?
Jo. Sassuolo so ein bisschen jetzt italienische Augsburg, auf einmal aus wieder an Europapokalplätzen dran.
Stimmt. Ja, wild. War wobei, also so, ich glaube, die waren immer zwischen Platz 12 und Platz 8, oder?
Ja, aber das stimmt, das stimmt. Will ich Sassuolo auch nicht unrecht tun mit dem Vergleich.
Erst wenn, wenn die im Sommer den Ilzer Christian verpflichten als Trainer, dann werden sie auch Champions League danach spielen. Einfach, ich wollte einfach nur den Sassuolo-Hoffenheim-Vergleich nochmal aufmachen.
Ach so, das wäre ja mega random.
Ja.
Aber ja, bisschen random war auch, aber wenn man dann genauer hinschaut, eben irgendwie auch doch nicht. Die Zuschauerzahl bei Torino gegen Lazio 2-0, dank Giovanni Simeone und Duvan Zapata. Ja, wir sind im Jahr 2026. Aber es waren irgendwie handgezählte 6.000.
Ach, krass.
Im großen Turiner Olimpico. Und ja, also da hat man sich sowohl von Mannschaft als auch von Präsidenten natürlich immer mehr entfremdet, vor allem vom Präsidenten, und das ist ja bei Lazio ganz ähnlich, also ist da deswegen auch nicht ganz so viel mitgefahren. Für Torino beim Daversa-Debüt auf jeden Fall ein ganz wichtiger Heimdreier.
Im Kampf um den Klassenerhalt, da setzt sich dann die Duvan-Qualität, die man hat, die reicht dann. Die reicht dann halt doch.
Der knipst dir noch ein paar weg und dann ist die Saison auch wieder durch. Dann gehen sie mit Daversa in die neue und nach 10 Spieltagen übernimmt
Ballardini.
Baroni.
Nee, Ballardini hat, glaube ich, jetzt gerade auch in der B irgendwo übernommen.
Ballardini kommt ja auch erst maximal ab Spieltag 20 irgendwo.
Ja, stimmt. Aber ich muss jetzt trotzdem kurz gucken, wo er übernommen hat.
Was macht Walter?
Avellino.
Ballardini ist bei Avellino.
Ja.
Oh, dann ist er ja sozusagen Fratello. Avellino drücke ich auch die Daumen. Was macht Walter Mazzarri? Warte, jetzt gibt es keine. Walter Mazzarri. Letzter Posten. Ach, der ist echt seit Neapel nicht mehr untergekommen.
Giacchini auch nicht. Ach, stimmt, dann auch noch. Ich glaube, Serse Cosmi ist jetzt Trainer von Salernitana.
Okay. Ach, weißt du, in das Rabbit Hole fallen wir gleich irgendwie nach Aufnahme nochmal. Das könnt ihr ja sonst auch machen. So ein paar. Dann schickt uns mal ein paar Random Trainer für. Das ist doch ein gutes Spielchen. Random Trainer die nächste Saison bei einem Mittelklasse Serie A Verein, der so ein bisschen unter den Erwartungen ist, ab Spieltag 10 übernehmen. Das ist doch mal eine schöne Hausaufgabe. Könnt ihr auch nebenher machen, falls ihr die Folge hört, während ihr Pisa gegen Bologna guckt oder Udinese Fiorentina. Das sind die Montagsspiele, die es nicht in diese Aufnahme reingeschafft haben, auch wenn es gar nicht mal so unwichtige sind, aber wir müssen einfach weitermachen, denn die Woche ist ja auch wieder pickepacke voll. Como gegen Inter, das Hinspiel des Halbfinals in der Coppa Italia am Dienstag, Mittwoch dann Lazio, Atalanta, beides jeweils um 21 Uhr und am Wochenende Sonntag, 20.45 Uhr, Derby della Madonnina. Wenn ihr wirklich da sein solltet, auch am Spieltag selbst, meldet euch gerne vorab. Vielleicht kriege ich es hin, dass Carsten Fuß euch interviewt. Schön, irgendwie sowas.
Sehr schön. Weißt du, was ich jetzt noch mache? Ich habe die letzten zwei Folgen das Schande über mich vergessen zu erwähnen. Ich gucke jetzt, ich habe ein Paket bekommen von Chris aus Italien. Also er war im Urlaub und hat mir das danach geschickt. Panini Calciatori Hefte der Saisons 1994-95 und 2002-2003. Und ich halte das jetzt einfach mal hier in die Kamera und...
Oh la la, dann weiß ich, was ich jetzt mache, nämlich mir eine neue Hose anziehen.
Das ist auf jeden Fall herrlich, vielen, vielen Dank dafür. Das sind, also ein bisschen so wie Kicker-Sonderheft tatsächlich. Also es ist nicht zum Aufkleben, sondern hat man die ganzen Kader mit Namen und Leistungsdaten über die vergangenen Jahre davor. Und Chris hat auf sehr vielen Seiten auch Anmerkungen dazu gemacht.
Okay, nimm mal das von 94, 95 und mach so Daumenkino und halt irgendwo einmal den Finger rein. So, ja. Oh Gott, das Titelbild ist schon geil. Okay.
Das ist Inter.
Aha. Und jetzt mach noch einmal blind über die, mach mal.
Ja, guck mal hier, da ist nämlich im Tor natürlich Gianluca Paiuca und da steht neben Sticker, postet Mario approved.
Yes! Das ist der Moment, genau perfekt getroffen, mit dem wir die Folge beenden wollen. Gianluca Paiuca. Ha, wunderbar. Habt eine schöne Woche. Marius, danke für diesen Ausklang des Tages. Das hat mir das Herz erwärmt. Und natürlich in erster Linie vielen Dank an Chris.
Genau. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Und dir viel Spaß in Mailand.
Grazie mille.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo.